Wenn das Internet zum Tatort wird und wenn der Rechner zum Tatmittel wird, dann kann ich diese Form der Planung von schweren Verbrechen nicht mit Tippex bekämpfen.
10 Uhr in der hessischen Landesvertretung sitzt die Arbeitsgruppe Sicherheit und Justiz. Dicke Bretter will die FDP auch hier bohren, will das BKA-Gesetz mit der Online-Durchsuchung und der Vorratsdatenspeicherung kippen. Die Union ziemlich sauer.
In den letzten Monaten hat sich die Bedrohungslage nicht entschärft, sondern weiter verschärft. Und es wäre geradezu paradox, wenn wir in dieser Situation den hohen Sicherheitsstandard abbauen würden.
Komport Nummer 177, VIB HRI. Hallo und herzlich willkommen zum 177. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 16. Oktober 2009, bei extrem unangenehmem Wetter, nämlich äußerst windigem, aufgenommen habe.
It is 14.06.
Jawohl, ja. Und weil das so super windig war, habe ich heute spontan, als ich den ersten Teil anfangen wollte aufzunehmen, festgelegt, dass ich dann doch mal ein Aufnahmegerät nehme, was ich schon länger nicht mehr genutzt habe. Nämlich meinen kleinen Zoom H2, weil der nämlich deutlich weniger windempfindlich ist. Ja, schlicht und ergreifend. Deswegen klinge ich heute vielleicht ein bisschen anders als letzte Woche und vielleicht nächste Woche. Gut, nächste Woche weiß ich nicht, aber letzte Woche klang ich bestimmt anders. Und das ist einfach nur ein anderes Aufnahmegerät. Nicht wundern. Das bisschen Kratzen im Hals, das hört man hoffentlich nicht. So, was es dann inhaltlich gibt, ist nicht nur schlechtes Wetter, sondern nicht nur Herr Schwafbach, der irgendwie mit TipX und Sicherheit über alles daher schwafelt. Und übrigens, irgendjemand könnte dem Herrn Schwafbach auch nochmal verraten, dass das Internet weder ein rechtsfreier Raum noch ein Tatort ist. Und wo die Sicherheitslage jetzt nur eigentlich schlimmer geworden sein soll, müsste er mir bei Gelegenheit auch nochmal erklären, wenn er dann schon mal gerade dabei wäre. Keine Angst, wird er nicht. So, aber ansonsten gibt es dann halt wieder das übliche Politik, zwei Teile, nämlich ein Teil mit ganz vielen verschiedenen Themen, mit Blöcken drinne und ein Teil mit, nein, ich möchte das nicht löschen, und ein Teil mit alles, was mir sonst noch so in die Finger gefallen ist, inklusive VEB, HRE und Tech und Space. Letzteres allerdings mit mich in grummelig, weil das Aufnahmegerät festgelegt hat, dass es dann jetzt keinen Akku mehr haben wollte und ich deswegen dann nach der Hälfte der Aufnahme ungefähr nochmal vorne anfangen durfte. Das war blöd. So, und was ihr euch jetzt genau gerade auf die Ohren packt, ist dann übrigens Teil 3 Tech und Space, was heute eigentlich Tech, Mafia, Tech, Space, Tech heißen müsste. Und Atom mit Atomneuigkeiten und einem Teil This Week in France, der auch äußerst unschön ist als Meldung. Ich hasse es, wenn beim Aufnehmen die Akkus alle sind und das Gerät das nicht mal mehr mitkriegt. So, 9 Grad kalte, die sich nämlich wie 5 Grad anfühlen, windige, nämlich 31 bis 54 km/h schnelle Grüße, wobei der Regen gerade nicht da ist. Aber der kommt bestimmt auch nochmal wieder. So, das ist jetzt Anlauf Nummer 2. Toll. Wir haben übrigens 13.09 Uhr. So, ich mache jetzt hier nicht bis zum nächsten vollen Stunden klingeln. Da bin ich dann nämlich wieder. Nochmal. Mit ein paar Technikthemen. Als da wären ein Update, was eigentlich kein Update ist, sondern eher eine neue App. Hatte ich ja letzte Woche schon in der Ankündigung. Tweety in der Version 2 ist am Samstag erschienen. Und ich habe es mir dann auch gleich geholt, weil so viel Geld hatte ich dann gerade noch. 2,39 Euro waren das. Und ich muss schon sagen, das hat den Standard an Twitter-Apps fürs iPhone nochmal wieder einen ganzen Schwung nach oben getrieben. Also die App ist sehr, sehr nifty. Und man merkt, dass der Programmeur sich da auch Gedanken bei gemacht hat, was er da tut. Also sehr, sehr nifty. Sehr haben will, aber ich habe es ja nun schon. Und ich kann vor allen Dingen jetzt auch verstehen, warum die Leute, die in der letzten Woche ihre Reviews veröffentlicht hatten, warum die sich alle so begeistert geäußert haben. Weil es ist nun mal einfach eine sehr geile App. Also so rein vom Aussehen, vom Doing, von allem her. Sehr, sehr nifty, aber ich versuche jetzt hier nicht auf Krampf irgendwie eine Review hinzulegen, weil das würde ich eh nicht hinkriegen. Da könnt ihr euch im Internet die professionellen App-Begucker angucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Damen und Herren Beats das als Peak benutzen könnten. Peak, Peak. So, wenn die heute Abend irgendwann aufnehmen. So, dann gibt es ein paar Mafia-Meldungen. Merkel blubbert, heise via Etaus. Im Vorfeld ihres Besuches auf der Frankfurter Buchmesse hat das Bundeskotzlerin, Angela Merkel, betont, sich für den Urheberrechtsschutz im Internet einsetzen zu wollen. Die Möglichkeiten des Internets würden erhebliche Gefahren hinsichtlich des Urheberrechts bergen. Zitat: Deshalb lehnen wir es ab, dass ohne jeden urheberrechtlichen Schutz die Bücher einfach eingescannt werden, wie dies von Google gemacht wird. Kann mal jemand der Frau erklären, dass Google zumindest äußerst begründet darlegen kann, warum sie der Meinung sind, dass sie nach US-Recht, was für sie nämlich gilt, sich korrekt verhalten? Ja? Nein? Kann das mal irgendjemand der Frau einhämmern? So mit so einem großen, schweren Hammer mitten in den Schädel einmeißeln, so hieroglyphenmäßig. Tok, tok, tok. Na, also, Google ist begründet der Meinung, dass das, was sie da in USA tun, nach US-Recht, was da gilt, zulässig ist. Von daher, nein. Da wird gar nicht gegen jede Urheberrechte oder, wie heißt es hier, ohne jeden urheberrechtlichen Schutz gescannt, sondern da wird das gemacht, was man darf. So, wenn sie der Meinung ist, das dürfe man nicht, dann müsste sie das jetzt belegen. Los, beleg, Dumpfkuh. Kannst du nicht? Ja, dann halt die Fresse. Fällt mir dazu einfach spontan ein. Na, also das ist eine Aussage, die ist wertlos. Aber hey, Frankfurter Buchmesse. Na, sie äußert sich immer so, wie die Leute, die da gerade sitzen, das hören wollen. Ja, Die Bundesregierung werde viel Wert darauf legen, ihre urheberrechtlichen Positionen deutlich zu machen und damit den Autoren aus Deutschland auch einen Schutz zu gewähren. Man müsse international darüber diskutieren, wie geistiges Eigentum geschützt und trotzdem die neuen technischen Möglichkeiten genutzt werden können. Hint, nicht indem man darauf besteht, auf veralteten Geschäftsmodellen weitermachen zu wollen, sondern vielleicht indem man mal irgendwie realisiert, dass das Internet da ist und dass das Internet auch nicht wieder weggeht, zumindest nicht in den nächsten 2 Minuten. Und dass, wenn man das Internet schon mal da hat, man vielleicht auch einfach mal es benutzen könnte, um zum Beispiel es als Werbeplattform zu benutzen. Indem man einfach mal kostengünstig Titel abgibt. Na, da gab es, wo war das doch gleich? Gestern irgendwo im Internet konnte man sich doch auch irgendwie ein Buch der Frau Nobelpreisträgerin kostenlos herunterladen. Das ist ein Weg, wie man dafür sorgen kann, dass Leute darauf aufmerksam werden, da gibt es etwas, und wenn es das kostenlos gibt, dann laden das ganz viele Leute. Na, Angebot und Nachfrage, beziehungsweise Angebot und Preis bestimmen dann die Nachfrage an der Stelle. Na, weil für kostenlos kann man sich ja mal runterladen. Schlimmstenfalls gefällt es einem halt nicht, da hat man halt kein Geld für investiert. Na, wenn man es aber erst kaufen muss, dann ist das ein bisschen was anderes. Aber hey, das hat das Merkel offensichtlich auch noch nicht verstanden. Aber da ist sie ja genau in der richtigen Region, weil die Buchverlage haben das ja großräumig auch nicht verstanden. So, da habe ich mir am Sonntag aufgeschrieben zum Telekom-Paket. Telekom Strikes. Beim Telekom-Paket läuft es nach jetzigem Stand darauf hinaus, dass da eine Three-Strikes-Regelung von der EU kommen könnte, die bereits bei der Strafverfolgung den Netzzugang abklemmen wollen könnte. Grundrechte sind da dann offensichtlich optional. Na, weil die Rechte der Medienmafia sind ja viel mehr wert als die Rechte von Bürgern. Däh. Aber hey, niemand hat die Absicht. Ach nein. Na? 3 strikes, my ass. Also, fällt mir dazu spontan ein. Dann gibt es da eine Meldung, ich hatte sie bei Boing Boing aufgefangen, vom Mittwoch, dass der geheime Geheimvertrag mit dem schönen Namen Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, über den eigentlich nur bekannt ist, dass da irgendwie Verhandlungen laufen und die Befürchtungen da sind, dass das effektiv Ausweitungen der Rechte für die Medienmafia bedeuten könnte. Und der Vertrag, der ist bekanntlich so transparent, dass den niemand kennen darf. Wegen, weil ist geheim. So, stimmt jetzt aber nicht mehr ganz, weil in den USA durften die gigantische Anzahl von 42 Leuten den sich angucken. Hui, 42, 23 wäre etwas passender, aber hey. Und zwar durften die sich den angucken, nachdem die vorher einen NDA unterschrieben hatten oder irgendwie anderweitig geschwört haben, dass sie auf niemals, 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 nie nicht über den Inhalt, den sie da zur Kenntnis nehmen dürfen, irgendwem auch nur irgendwas sagen, außer ja, das Ding gibt's und ja, das hat Inhalt. So, und auch da steht zu befürchten, dass in das Ding auch eine Three-Strikes-Regelung reingeschnitzt werden könnte, was dann effektiv heißt, muss ich Three-Strikes heute wieder erklären? Ach, ich tue es einmal kurz. Three Strikes heißt eigentlich nichts anderes. Die Medienmafia will Leuten den Internetzugang wegnehmen. Und zwar Leuten, die angeblich geraubkopiert haben. Und als Beweis, dass die geraubkopiert haben, will die Medienmafia, dass ihr Wort reicht. Ne, so frei nach dem Motto, der da hinten hat geraubkopiert. Und das dreimal. Und deswegen muss dem jetzt der Internetzugang weggenommen werden, den er natürlich weiter bezahlen soll. Wofür soll er dann eigentlich bezahlen? Aber egal. Und das will die Medienmafia haben. So. Und wenn das in den ACTA-Vertrag da mit reinkommt, dann fröhliche Weihnachten. Ja, also sieht im Moment danach aus, die Medienmafia, die kämpft also irgendwie darum, dass niemand mehr irgendwas kauft. Ja, irgendwie die Idee, dass man vielleicht eine Kultur-Flatrate machen könnte, was ja als Gegenvorschlag schon länger im Raum rumsteht, gefällt denen nicht wegen, die Begründung würde mich dann nochmal interessieren. Ich habe bisher nämlich noch keine fundierte Begründung gelesen. Na, das ist also zu gut Deutsch eine, so wie GEZ, pauschal eine Summe pro Haushalt oder pro was weiß ich, eingezogen wird von was weiß ich für Stellen und dann eben an die Medienmafia gegeben wird und die kann dann mit dem Geld tun und lassen, was sie will. Und auf der anderen Seite kann dann jeder, der diese Flachrate bezahlt hat, sich Kultur halt irgendwie aus dem Internet kostenlos herunterladen, weil ist ja abgegolten. Na, genauso wie ja Privatkopien auch abgegolten sind, obwohl man nicht privat kopieren muss. Ich kaufe mir einen CD-Rohling und da ist eine Abgabe drauf. Ich kaufe mir einen Computer, da ist eine Abgabe drauf, weil ich könnte ja eine Privatkopie machen mit dem Gerät. Dö. So, und dann von gestern gab es noch die Meldung, dass ein US-Bundesgericht geurteilt hat, dass Telefonnetzbetreiber keine Aufführungsgebühren an ASCAP abdrücken müssen für Klingeltöne. Na, das war die Geschichte, dass irgendwer der Meinung war, ja, aber Klingeltöne, wer Handys verkauft, der muss da bezahlen, weil so ein Klingelton, das ist ja wie ein Konzert. Hä? Und wer Klingeltöne verkaufen könnte oder es anderen Leuten möglich macht, angerufen zu werden, sodass ein Klingelton erschallen könnte, der muss bezahlen, weil das ist ja Konzert. So, und da gibt es jetzt also das Urteil eines US-Bundesgerichts und die Richter wiesen diese Meinung unter Berufung auf eine Ausnahme im US-Copyright-Gesetz zurück. Rechtmäßig sind ihrer Darlegung nach öffentliche Aufführungen geschützter Musikstücke, die in einem überschaubaren Kreis ohne direkte oder indirekte kommerzielle Absicht über die Bühne gehen. Diese Klausel treffe genau auf das musikalische Handygebimmel zu, da sich die Kunden der Mobilfunkbetreiber davon keinerlei Gewinn erhofften. Ne, so frei nach dem Motto, ja, ruf mich an und während es klingelt, verkaufe ich Unmengen an Eintrittskarten für mein Konzert. Hallo? Na? Also alleine die Idee, dass da die ASCAP versucht hat, da Geld herzubekommen, heißt für mich, die stehen mit dem Arsch an der Wand. Die suchen jetzt nach Einnahmen, egal wo. Wollen irgendwie jede heilige Kuh nochmal eine Runde schlachten, nur um da irgendwie das Blut rauszutrinken. Vampire. Na, also, ganz toll. Weiter befand das Gericht, dass es sich beim reinen Download-Vorgang eines Klingeltons aus dem Netz nicht um eine öffentliche Darbietung handele. Dies begründete die Kammer damit, dass das gleichzeitige Abspielen des Sounds während des Herunterladens bei dem gewählten Übertragungsverfahren nicht möglich sei. Zudem werde ein Klingelton nur an eine einzelne Person übermittelt, nicht an eine Gruppe von Menschen. Da ist jemand echt schlimm verzweifelt. Ganz schlimm verzweifelt. Steht mit dem Arsch an der Wand. In der Wand. Was weiß ich wo. Na, aber hey. Wer auch verzweifelt ist, die Telekom. Wirtschaftswoche laut Golem. Die Telekom, die muss nämlich sparen, koste es, was es wolle. Und es geht so weit, dass da jetzt irgendwie eine Anweisung ergangen ist, dass doch alle Techniker nochmal gucken müssen, ob irgendwo nicht noch nicht mehr genutzte oder nicht genutzte Kupferdrähte rumliegen. Weil die sollen dann nämlich rausgerissen werden und für den Materialwert verkauft werden, weil der Kupferpreis sei irgendwie gestiegen. Und jedes Kabel muss doch einmal verkauft werden. Oder anders ausgedrückt, da steht auch jemand mit dem Arsch an der Wand. Und anstatt irgendwie Angebote zu machen, die die Kunden auch haben wollen, muss man halt die Kabel rausreißen aus den Wänden oder aus was weiß ich wo. Na? Was mich irgendwie daran erinnert, dass ich nochmal zum T-Point wandern sollte. Weil ich habe zwar jetzt einen Vertrag zweite Generation, aber ich habe immer noch kein Tethering. Und ich wollte doch die mehr Bandbreite, damit ich nicht gethrottelt werde bei nächster Gelegenheit. So, und dann gibt es eine Meldung aus USA, die es in der vergangenen Woche geschafft hat, breit durch die zumindest US-orientierten Medien zu schwappen. Der Seitentritt in vergesslich. Gefunden habe ich das Ding originär bei Engadget. T-Mobile USA hat da ein Problem mit Sidekick-Geräten. Sidekick-Geräte kannte ich vorher auch nicht. Das sind wohl irgendwie so eine Art Smartphone, die allerdings selber so doof sind, dass sie keine Daten lokal vorhalten, sondern dass sie die Daten irgendwo aus dem Netz holen. Also die speichern alles irgendwie beim Anbieter und holen sich auch alles immer vom Anbieter. Was dann so weit geht, dass es da wohl auch irgendwie Sync-Software gibt, die auf dem lokalen PC installiert, gar nicht verlangt, dass man das Gerät selber noch irgendwo ranklöppelt, sondern sich die Daten gleich aus dem Netz beschafft. Na, oder anders ausgedrückt, auf dem Gerät ist nichts drauf. So, und da hieß es dann jetzt so, okay, unser Netzstorage ist uns flöten gegangen. Was dann zwischendurch so weit ging, dass die Gerüchte laut wurden, naja, da hat wohl Hitachi als Anbieter, der da reingeholt wurde, um irgendwie am SAN ein Upgrade zu machen, es versäumt, vorher ein Backup zu machen. Und just bei der Aktion, die sie da eigentlich machen wollten, ist ihnen dann eine größere Menge Daten abhandengekommen. Und sie haben es dann nicht gemerkt und das letzte Backup war wohl auch schon irgendwie kaputt und fragt mich nicht. So, und betrieben wird die ganze Seitentritt-Infrastruktur von einer Firma Danger, die irgendwie Microsoft mal irgendwann gekauft hat. Also Microsoft steckt da drin, aber die eigentliche Firma, mit der die Leute da am ehesten noch zu tun haben, heißt Danger. Und das führt dann dazu, dass ein Brief an die Kunden rausging. Regrettably, based on Microsoft Danger's latest recovery assessment of their systems, we must now inform you that personal information stored on your device, such as contacts, calendar entries, to-do lists or photos, that is no longer on your Sidekick, almost certainly has been lost as a result of a server failure at Microsoft Danger. That said, our teams continue to work around the clock in hopes of discovering some way to recover this information. However, the likelihood of a successful outcome is extremely low. So, und als Schadensersatz gab es dann irgendwie, ein paar Tage später die Meldung, gäbe es irgendwie einen Gutschein für $100 für die Dienste von T-Mobile USA. Und am Donnerstag gab es dann noch die Meldung, Microsoft Danger hätte dann vermeldet, dass sie alle oder fast alle Daten dann doch hätten wiederherstellen können. So, keine Ahnung, was die da noch gemacht haben, ob sie irgendwie das SAN noch wieder ins Leben zurückgehaucht haben. Oder was, oder wie, weiß ich nicht. So, dann bin ich jetzt an dem Punkt, wo vorhin das Aufnahmegerät ausgefallen ist. So, gucken wir mal in den Weltraum, oder auch nicht ganz in den Weltraum. Expedition 20 ist nämlich zu Ende. Die ISS-Besatzung ist nämlich wieder von 9 auf 6 Personen reduziert worden, nachdem die zwei Langzeitbewohner Padalka und Barrett und der Clown natürlich wieder zurückgeflogen sind. Und zwar haben sie das gemacht, was ich schon vermutet hatte. Sie sind nämlich mit der Soyuz-Kapsel wieder gelandet, mit der die beiden Langzeitbewohner Arno Turf mal irgendwann hochgeflogen sind, vor bummelig einem halben Jahr. Also Soyuz TMA 14. Hatte ich doch richtig vermutet, dass nicht TMA 16 die Flatter wieder machen würde, sondern dass der ältere Flieger die Flatter macht. Das heißt, im Moment kleben da oben zwei Soyuz-Kapseln und eine Progress-Kapsel ist auf dem Weg. Also ein Lieferwagen in Anführungszeichen. So, dann gibt es Neues von STS-129. Shuttle Atlantis und der zugehörige Stack sind am Mittwoch auf die Startrampe gefahren worden. Und in rund einem Monat, also offiziell no earlier than, was war das, 12. November, sollen sie soweit sein, dass sie da abheben können. Da gibt es jetzt noch das kleine Problem, dass in der Zeit irgendwie alle möglichen anderen Missionen da irgendwo in der Nähe rumfliegen wollen. was dann Range Safety Probleme gibt und 48 Stunden Umstellzeit und deswegen gibt es da Terminblock und Blub und Bla. Also auf jeden Fall so frühestens 12. November visieren sie an und mal gucken, was sie dann schaffen. So, das ist glaube ich auch wieder irgendwie eine Ausrüstungsmission für die ISS. So, dann ist mir am Montag eine Meldung in die Finger gefallen. By the way, leuchtet das hier? Ja, leuchtet es. Ist mir eine Meldung in die Finger gefallen, dass der US-ISP Comcast, bekannt und berühmt dafür, dass er irgendwie BitTorrent-Traffic ausbremst, der guckt sich dann auch die Datentransfers der Anwender ganz genau an und warnt gegebenenfalls die Anwender, dass doch ihr Rechner irgendwie verwurmt sein könnte. Vermalwert. Was ist eigentlich das Verb dazu oder das Adjektiv? Also jedenfalls warnen die. Das Auto hat geblinkt. Da ist aber, glaube ich, keiner drin, der blinken hätte können. Dann war es die Alarmanlage, die geblinkt hat. Also jedenfalls warnt dann Comcast die Nutzer davor, dass ihr Computer sich irgendwie im Internet verhalten hätte, als wäre der irgendwie von Fremdsoftware beglückt. Von illegaler. Keine Ahnung, wie die das da rausfinden und ich finde es dann auch ganz interessant, dass sie offensichtlich den Traffic so genau im Auge haben, dass sie das meinen, rausfinden zu können. Ne, also ganz unabhängig davon, ob sie es schaffen, sie sind der Meinung, sie könnten das. Das heißt, die gucken sehr aufmerksam hin, was die Leute machen. So, dann habe ich mir nochmal aufgeschrieben am Dienstag, weil die Meldung ja durchs Internet auch durchgetragen wurde. Es gibt beim Schneeleoparden, beim macOS 10.6, irgendwie einen Fehler, der dafür sorgt, dass wenn man sich mal als Gastaccount angemeldet hat, der Gastaccount ist üblicherweise so eingerichtet, dass der, wenn man sich da wieder abmeldet, seine sämtlichen Daten wieder vergisst. Und da gibt es also einen Fehler, der dafür sorgt, dass nicht der Gast seine Daten vergisst, sondern dass der Hauptbenutzer üblicherweise oder der Nutzer direkt davor in der Liste seine Daten vergisst, was dann üblicherweise nicht das ist, was man eigentlich haben wollte. So, und Apple hat sich da auch schon gemeldet, ja, wir gucken. Wir arbeiten dran, wir suchen. So. Dann gibt es einen Pre-Sale. Wow. Am Dienstag hat nämlich O2 damit begonnen, den Palm Pre zu verkaufen. Falls jemand den haben will, gibt es den also ohne iTunes-Kompatibilität zu kaufen. Für, was waren das, 481 Euro in 20 Euro Happen plus 1 Euro Anzahlung. So, in monatlichen 20 Euro Happen plus Anzahlung. Ja. So, Atomdreck. Heiser. Frankreich deckt seine Stromversorgung zu 80% mit Kernkraftwerken. Die Frage, was mit den atomaren Abfällen geschieht... Nein, ich wollte da nicht reintappen. Die Frage, was mit den atomaren Abfällen geschieht, war aber lange Zeit kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Das hat sich nun geändert. Laut einem Bericht der Tageszeitung Libération lagern 13% der radioaktiven Abfallprodukte auf einem nicht überdachten Parkplatz in der für die Öffentlichkeit unzugänglichen Stadt Seversk in Sibirien. Seit Mitte der 1990er Jahre sollen über den Seeweg und von St. Petersburg aus per Zug jährlich 108.000 Tonnen abgereichertes Uran von der französischen Hafenstadt Le Havre zum Atomkomplex Tomsk 7 transportiert werden. Worden sein. Der Zeitungsbericht erntete internationales Aufsehen. Die Abfälle sollen aus Nuklearreaktoren des französischen Stromversorgers EDF stammen. Der Konzern dementiert den Bericht, der auch in internationalen Medien für Aufsehen sorgt. Eine EDF-Sprecherin verneinte gegenüber einer französischen Nachrichtenagentur, dass es sich um nuklearen Müll handelt, der nach Russland transportiert werde. Die radioaktiven Abfälle würden in Frankreich bleiben, in aller Sicherheit, in der Aufbereitungsanlage La Hague. Einzig wiederaufbereitetes Uran aus dem EDF-Atomkraftwerken würde nach Russland verfrachtet, um dort neu angereichert zu werden. Das ein abhebender Heli-Chop-Chop. Ja, hatte ich auch schon mal im Podcast. War sehr laut. Wobei mit diesem Aufnahmegerät würde es sogar gehen. Für die Journalisten von Libération, die nach eigenen Angaben 8 Monate recherchiert haben, ist das Dementi allerdings Wortklauberei. Der Mitautor irgendwas hält dem Stromversorger entgegen, dass der Transport von radioaktivem Material nach Sibirien zugegeben werde, man sich aber lediglich sträube, das Wort Abfall zu verwenden. Die EDF würde verschweigen, dass 90% der Transportmenge in Sibirien verbleibe. Das stünde im Widerspruch zur Behauptung, wonach die Materialien auf mehrfache Weise nützlich seien. Die Staatssekretärin für Umwelt, Chantal Juano, hat sich mittlerweile dafür ausgesprochen, dass die EDF eine interne Untersuchung zu dieser Sache betreibe. Heute Abend wird die TV-Dokumentation der beiden Journalisten auf dem Fernsehsender Arte gezeigt. Ist eine Meldung von Dienstag. Also braucht ihr heute nicht den Fernseher einschalten. So, dann Atomschlurf, Frankfurter Rundschau via Nachdenkseiten. Die Umweltorganisation Greenpeace wirft nämlich dem Energiekonzern EnBW Tricks zur Verlängerung der Laufzeit des Atomkraftwerks Neckar-Westheim 1 vor. EnBW habe die Stromproduktion über mindestens 1,5 Jahre gedrosselt, teilte die Greenpeace am Dienstag unter Berufung auf interne Unterlagen des Betreibers mit. Die Strommenge des AKW wäre unter normalen Produktionsbedingungen bereits Mitte Juli 2009 aufgebraucht gewesen. Behauptet Greenpeace, EnBW dementiert. Und der Konzern wollte da wohl offensichtlich vermeiden, dass das Kraftwerk halt alle Energie aufgebraucht hat, die nach Atomkompromiss es noch hätte verbrauchen dürfen, um danach abgeschaltet zu werden. Ne, weil man wollte ja, wenn dann die Verlängerung kommt, wonach es ja im Moment aussieht, dass man da noch ein bisschen Geld mit dem schon vollkommen abgeschriebenen Reaktor machen kann, weil das Ding ist ja schließlich eine Gelddruckmaschine. Und oh Überraschung, es sieht danach aus, als würde die Atomabschaltung auch wieder abgeschaltet. Der Atomausstiegsausstieg. So, deutscher Atommüll illegal in Russland? Fragezeichen. Berlin. Große Mengen von Atommüll aus Deutschland sind wohl illegal in Sibirien entsorgt worden. Das teilte die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt in Berlin mit. Seit 1996 seien aus der Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau etwa 22.000 Tonnen Atomabfälle nach Russland gelangt. Davon seien 10% als angereichertes Uran zurück nach Deutschland gebracht worden. Der Rest lagere in Russland in rostenden Behältern unter freiem Himmel. Vom Bundesumweltministerium gab es zunächst keine Stellungnahme. Ist eine dpa-Meldung von Mittwoch, die mir auch am Mittwoch begegnet ist. Oder anders ausgedrückt, das, was die Deutschen, was den Franzosen gerade vorgeworfen wird, kann man zumindest den Deutschen genauso vorwerfen. Interessant. So, Atomeinigung FDP-CZU, FR, also Frankfurter Rundschau. Umwelt- und Wirtschaftsexperten von Union und Liberalen haben sich nach FDP-Angaben grundsätzlich über längere Laufzeiten für sichere Atomkraftwerke verständigt. Der großen Koalitionsrunde werde vorgeschlagen, diesen Grundsatz im Koalitionsvertrag festzuschreiben. Auch Unionsmitglieder der Arbeitsgruppe bestätigen diese Darstellung auf Anfrage. Nach Angaben von FDP-Energieexpertin Gudrun Kopp forderten die Wirtschaftsexperten nunmehr, dass ein entsprechender Grundsatz im Koalitionsvertrag verankert wird. Kopp sagte, die Energie- und Umweltfachleute von Union und FDP hätten sich über den grundsätzlichen Passus für längere Laufzeiten geeinigt. Da besteht Einvernehmen, in der Ausgestaltung der Bedingungen gibt es aber noch Differenzen. Details etwa zu den betroffenen Anlagen, den konkreten Restlaufzeiten und zur Aufteilung der Zusatzeinnahmen für die Betreiber sollten der FDP-Politikerin zufolge später geregelt werden. Will heißen, sie sagen erstmal, wir lassen länger laufen und Details gucken wir uns dann mal in Ruhe an. Weil die Atomkraftwerke in Deutschland ja alle so sicher sind. Da gibt es nur das kleine Problem, dass eben unter Strahlungseinwirkung so Dinge wie Zement irgendwie anfangen porös zu werden. Und wenn die einem dann wegbröseln beim scharf hingucken, ist das nicht so schön, vor allen Dingen, wenn das, was wegbröselt, dann gerade die Reaktorwand ist. Aber hey, es gibt überhaupt keinen Grund für irgendwelche Gefahren. Gar nicht, wo denken wir denn hin? Und außerdem sind ja abgeschriebene Atomkraftwerke auch so richtig toll, weil alles, was die an Geld einnehmen, ist sofort Gewinn. Für ratet mal wen. Unabhängig von der Atomfrage will die schwarz-gelbe Koalition spätestens innerhalb eines Jahres ein umfassendes Energiekonzept für Deutschland vorlegen, hieß es. Auch wenn die neue Koalition klare Festlegungen vermeiden will, Schwarz-Gelb setzt auf die völlige Freigabe der AKW-Laufzeiten und damit auf den Ausstieg aus dem Atomausstieg. Damit nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel zusätzliche Gefahren für die Bevölkerung in Kauf und gefährdet den Ausbau der erneuerbaren Energien, reagiert der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, postwendet in einer Presseerklärung. Statt Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke fordert die Umweltorganisation Investitionsanreize zum Bau klimaschonender Kraft-Wärme-gekoppelter Energieanlagen. Jawohl, ja. Könnt ihr ja verlangen, aber kriegen werdet ihr das dadurch noch nicht. So, und dann gibt es da noch Kadarash. Da ist nämlich einfach so eine größere Menge Plutonium aufgetaucht. Ist ja auch völlig ungefährlich, das Zeug. Frankfurter Rundschau, Paris. Atomzwischenfall in Südfrankreich. Bei der Demontage einer Atomanlage in Kadarash ist kiloweise hochgefährliches Plutonium entdeckt worden. Die Atomsicherheitsbehörde ordnete an, die Arbeiten an der Anlage umgehend einzustellen. Große Mengen Plutonium am selben Ort können zu einer gefährlichen Kettenreaktion führen, sagte Alain de Maistre, Vizechef der Atomsicherheitsbehörde, am Donnerstag in Paris. In einem solchen Fall könnten Menschen tödlich verstrahlt werden. Nach Angaben der Behörde handelt es sich um den ersten Zwischenfall der Gefahrenstufe 2 von insgesamt 7 in diesem Jahr in Frankreich. Beim Abbau der seit mehr als 40 Jahren betriebenen Anlage waren in einem abgedichteten Behälter 39 Kilo Plutoniumstaub entdeckt worden. Die Betreiber hatten lediglich mit 8 Kilo gerechnet. Nach Informationen der Umweltorganisation Greenpeace würde diese Menge für etwa 5 Atombomben ausreichen. Und Hint, niemand kann sagen, dass die 39 Kilo, die jetzt gefunden wurden, auch alles, was da hätte gefunden worden sein können. Oder anders ausgedrückt, ich kann mich einfach mal hinstellen und sagen, da hat jemand atomar gefährliches Plutonium entfernt und baut daraus Atombomben. Die Atomsicherheitsbehörde wirft dem Betreiber CEA vor, den Zwischenfall nicht rechtzeitig gemeldet zu haben. Es sieht so aus, als ob es schon im Juni bekannt geworden sei, aber wir erst im Oktober informiert wurden, sagte Delmestre. Der Fall sei deswegen der Staatsanwaltschaft gemeldet worden. Umweltminister Jean-Louis Borloo zeigte sich schockiert über die verzögerte Bekanntgabe und forderte Aufklärung. Gerade bei Atomsicherheit muss absolute Transparenz herrschen, betonte er. Wieso nur da? Nun ja. So, das zu This Week in France. Eine Rubrik, die ich eventuell neu eröffnen sollte, wenn ich die nächste Woche wieder einen Eintrag finde. Dann gab es am Dienstag das Gerücht, dass Apple an einem UKW-Empfang für iPhone OS arbeiten würde. Chips zum Empfang haben zumindest die iPod Touchs schon länger. iPhone, glaube ich, irgendwie erst das 3GS. Ich habe sowieso den dummen Verdacht, dass sie das 3GS irgendwie bevorzugen. Ich weiß auch nicht. Und dann gab es am Mittwoch auch nochmal die Meldung, dass Apple neue iPhone 3GS mit einem neuen Bootraum ausstattet, der den bisher für Jailbreaks verwendeten verwendete Sicherheitsloch nicht mehr enthält. Damit wird es zumindest mal schwieriger, aber irgendwie nicht völlig unmöglich, weil es gibt wohl noch andere Sicherheitslücken, die man da benutzen kann. Auch alles nicht sehr überraschend. So, und eine Meldung von heute hätte ich dann noch. Ich muss mich nicht beeilen, weil wenn mich nicht alles täuscht, kommt hier nichts mehr hinter, ne? Scrollst du mal? Na toll. Jetzt stürzt du ab. Du abstürzender Outliner, du. Ja, danach kommt dann tatsächlich nichts Großes mehr. Muss ich hier die Haken wieder setzen, das ist doof. So, freier In-App-Kauf, nämlich gestern Abend, / heute früh, also in der Nacht irgendwann, gestern nach US-Zeit, hat Apple dann nämlich eine Mail an an iPhone-App-Entwickler verschickt, dass nämlich der In-App-Kauf, In-App-Purchase, was ja bisher nur bei bezahlten Apps möglich war, jetzt auch bei nicht bezahlten Apps möglich wird, was dann dazu führt, dass zum Beispiel irgendwie eine Probeversion einer App mit irgendwie nur eingeschränktem Funktionsumfang durch In-App-Purchase zur Vollversion aufgerüstet werden könnte. Dass man das halt von außen erstmal nicht sieht. Also da gibt es jetzt keinen Hinweis drauf per se, dass wenn ich mir irgendwie die App Quiche kaufe, oder nicht kaufe, weil die ist ja kostenlos, dass die in Wirklichkeit nur eine Trial-Version ist, die dann erst per In-App-Purchase zur Vollversion aufgedingst wird. Plus, keine Ahnung, ob ich irgendwie sicherstellen kann, dass ich den Einkauf auf einem Gerät auch auf anderen Geräten nutzen kann und ähnliche Spielereien. Also da muss Apple sich im Zweifelsfall auch nochmal Gedanken drüber machen, ob das denn jetzt so oder wie das denn der Nutzen eigentlich funktioniert. Weil wenn ich mir eine Kauf-App kaufe, dann habe ich die üblicherweise in einem iTunes, beziehungsweise wenn ich mir die nochmal auf einem anderen Gerät kaufe, sagt er, ja, hast du ja schon bezahlt, kriegst du jetzt kostenlos. So, von daher, das wirbelt also ein bisschen, nicht nur wie der Wind, sondern das wirbelt auch ein bisschen den App Store auf. Und mal gucken. Also, Ne? Es wirft vor allen Dingen erstmal die Möglichkeit in den Raum, dass Trial-Versionen entstehen können. Wo Apple sich jetzt wohl schon gegen gewandt hat, ist irgendwelche zeitlichen Befristungen. Das heißt, man kann nicht eine zeitlich befristete Vollversion kaufen. So frei nach dem Motto halt als echte Trial-Version, die alles kann. Aber das dann irgendwie nur ein paar Tage. Sondern das geht wohl nicht. Und ja, also da bleibt es im Zweifelsfall mal bei, müssen wir mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Ich weiß, warum ich dieses Aufnahmegerät genommen habe. Ich weiß es einfach. Im Wald vorhin brauchte ich es nicht dringend, da war es nicht windig. Wir haben übrigens 13.40 Uhr. So, 31, 38, 39. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir einen Blick in die Musikecke. In der Musikecke gibt es was Schwieriges. Da gibt es nämlich den dritten Titel aus dem Album Reincarnation. Und der trägt den schwierig aussprechenden Titel, da stelle ich mich mal lieber ruhig hin, Prestidigitation. Keine Ahnung, wer immer auf die komplizierten Namen kommt. Hier plätschert übrigens. Ja, ich höre ja schon auf. der ist 4 Minuten 35 lang. Mit oder ohne Magnet und Outro habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ist also bummelig 4,5 Minuten lang. Und danach gibt es einen ZDF-Nachrichtentext, den ich geringfügig verbessert habe. Nämlich ZDF-Nachrichten von irgendwann vergangene Woche. Das berühmte sogenannte Fisting. Ja. Ist 35 Sekunden lang. 35 Sekunden lang kann hier gefistet werden. Kommt da noch was? Nein, danach kommt nichts. Der ist ausgegraut. Dann würde ich sagen, habe ich es hier. Wow. Das ist bei diesem Wetter äußerst unangenehm windig. Ja, so. Und da hinten das Windrad, das wollte ich noch irgendwie akustisch mit reinnehmen. Das rotiert nämlich ganz schön heftig. Dann drohe ich erstmal sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Gehörgänge zu bekommen. Was bei diesem Wetter dann schon äußerst kompliziert ist. Könnt mir ruhig auch mal wieder Bewertungen im iTunes Store zukommen lassen. Das sind nur 4. Da hätte ich gerne mehr. Ich lese die dann sogar mal vor, wer mir danach ist. So. Der macht keine Geräusche, der dreht sich einfach nur. Wie langweilig. So, und dann drohe ich mal damit. Dann drohe ich mal damit, dass ich voraussichtlich, wahrscheinlich, möglicherweise nächste Woche auch wieder unterwegs sein könnte. Nächste Woche, nachdem mein Smarty am Montag in der Kur war, jede Menge Geld ausgegeben hat oder mich dazu gezwungen hat, Geld auszugeben. Ja, wie war das? Größenordnung 1700 weiß ich jetzt schon, plus was auch immer die Klimaanlage hat. Also im Minimum 1900. Ja, das kann ich ja verraten, ich habe mir schon ein bisschen Geld geholt. Hust. So, und dann, drohe ich einfach mal damit, dass ich auch nächste Woche voraussichtlich wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte. Weil wahrscheinlich auch nächste Woche wieder Themen in meinen Nachrichtenzettel reinpurzeln, die da unbedingt hingehören, zu denen ich mich auslassen will, die mich aufregen oder auch nicht. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen und so weiter. Viel Spaß mit den Broken Poets und Prestidigitation. Ich habe das richtig ausgesprochen. Ach, und selbst wenn ich... Mich verhaut ja niemand und dem Fiesding von den ZDF-Nachrichten. So, und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Tries to hold you.
it comes, the frame of mind that turns you into who you are. You say you found your love in a bottle of absinthe. She can't remember who she was or what love's for. And do you then for what you believe? And do you burn for what you? Looking for a witness. And the crimes of all that you become are hidden in your heart. And loneliness has made you weak, and you will not forget this. And all that you pretend to be is who you are. And do you bend for what you believe? And do you bend for what you? Not as hard as lying to the ones you love. And loving someone else is not as easy if they're not the one you love. And say it's the end is only prestidigitation in your mind. And say it's the end is what your heart has done to see you through your life. To see you through your life. I see you through your life. I see you through your life. And do you bend for what you believe? And do you?
Das Ausmaß der Angriffe auf E-Mail-Konten ist noch größer als bisher angenommen. Damit beginnt unser Nachrichtenüberblick.
Auch die Konzerne Yahoo und Google sind Opfer sogenannter Phishing-Attacken geworden. Nach Angaben beider Unternehmen spionierten Kriminelle die Passwörter von Privatkonten aus und veröffentlichten sie im Internet. Wie viele Kunden betroffen sind, ist unklar. Die Unternehmen raten Nutzern, ihre Passwörter zu ändern. Auch die Konzerne Yahoo und Google sind Opfer sogenannter Phishing-Attacken geworden.